SWR 2 Leben.
Es ist kalt und neblig an diesem Sonntag im Februar, kurz nach 6 Uhr morgens. Das Thermometer zeigt 3 Grad Celsius an. An der Hauptstraße von Tunis sitzen ein paar verschlafene Gestalten in Wanderbekleidung. Einige halten sich an Kaffeebechern fest. Nach und nach kommen immer mehr, meist junge Männer und Frauen, dazu. Als 2 Reisebusse vorfahren, kommt Bewegung in die Gruppe. Masken auf und rein in den Bus. Fast 100 Leute stehen auf der Liste. Sie sollen sich beeilen, treibt Hussein Hamdi die Nachzügler an. Denn heute steht ein straffes Programm an. Das Ziel? Die Bergkette oberhalb von Khar el-Mela, einer kleinen Stadt rund eine Stunde nördlich von Tunis. Dort hatten Waldbrände im Sommer 2017 den Baumbestand zerstört. Bis heute hat sich der Wald nicht erholt. Immer noch stehen verkohlte Baumstümpfe in der Gegend. Hier wollen die Freiwilligen heute auf 5 Hektar Land 5000 neue Bäume pflanzen. Inzwischen sind auch die Letzten aufgewacht. Die Stimmung erinnert an einen Schulausflug. Die meisten Freiwilligen sind nicht zum ersten Mal dabei, sondern kennen sich schon. Zu Fuß geht es das letzte Stück den Hügel hoch. Inzwischen ist die Sonne rausgekommen. Nach einer knappen Dreiviertelstunde eröffnet sich vom Bergrücken aus ein atemberaubender Blick aufs Mittelmeer. Hussein Hamdi erklärt den Neulingen, wie es jetzt weitergeht.
Also, unser Ziel heute sind 5000 Bäume. Das ist nicht einfach, denn das Gelände ist ein bisschen steinig und es fehlen uns noch einige Pflanzlöcher. Die müssen wir also als erstes graben. Für die Neuen, Onkel Nasser zeigt euch gleich, wie es geht. Bitte denkt dran, die Löcher müssen tief genug sein. Der Humus an den Setzlingen muss dranbleiben, der wird mit eingepflanzt. Und wenn ihr das Loch zumacht, dann macht da eine kleine Kuhle, sodass das Regenwasser gut aufgefangen wird. Okay? Habt ihr Fragen?
Die Freiwilligen verteilen sich schnell über die Bergkuppe. Jede und jeder mit Handschuhen und Hake ausgestattet. Einige graben Löcher, andere tragen Paletten mit Setzlingen den Berg hoch. Bis in den Nachmittag werden sie brauchen, um alle einzupflanzen. Fast jedes Wochenende organisiert das Kollektiv Solly and Green in den Wintermonaten solche Aufforstungsaktionen. Dieses Jahr vor allem im Norden Tunesiens, der in den außergewöhnlich trockenen und heißen Sommern der vergangenen Jahre immer wieder durch Waldbrände verwüstet wurde. Ziel ist, 12 Millionen Bäume pflanzen. Für jeden Einwohner des Landes einen. 2017 hatten die jungen Leute damit angefangen. Doch die strikten Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie machten ihnen einen Strich durch die ursprüngliche Planung. Seit die Aktion im Herbst wieder losgegangen ist, können sie sich vor Freiwilligen kaum retten. Neben den 100, die heute dabei sind, standen 140 weitere auf der Warteliste. Viel zu viele für so ein schwieriges Gelände, erklärt Hussein Hamdi. Der 39-Jährige ist Vorsitzender des Vereins. Dass sich heute so viele Tunesierinnen und Tunesier für die Aktion interessieren, ist auch sein Verdienst. Denn er ist in Tunesien eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die für den Umweltschutz stehen. Dass er sich dafür engagieren will, hat er vor einigen Jahren bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Beja entschieden.
J'ai grandi un peu tout près de la nature. Parce que là, entre la montagne et la maison, donc c'est vraiment, c'est une piste.
Ich bin quasi in der Natur aufgewachsen. Zwischen unserem Haus und den Bergen lag nur ein Feldweg. Ich habe die meiste Zeit in den Bergen verbracht. Aber nicht weit entfernt von einem meiner Lieblingsplätze war eine Müllkippe. Irgendwann war alles verdreckt. In anderen Ecken in Tunesien war es ähnlich. Da ist mir klar geworden, wie schlimm die Situation ist. Das war ein Aha-Erlebnis.
Es ist der Sommer 2014, die Zeit der sogenannten Ice Bucket Challenge. einem Online-Hype, bei dem Menschen sich einen Kübel Eiswürfel über den Kopf gießen, um für die Nervenkrankheit ALS zu sensibilisieren.
Assalamu alaikum, Hussein Hamdi, Shuhal Hashkassen.
Hussein Hamdi nimmt statt Eiswürfeln einen randvoll gefüllten Mülleimer. Das Video macht in Tunesien die Runde in den sozialen Netzwerken. Seine Landsleute sollten es nicht nachmachen, aber doch bitte das Land etwas sauberer halten, fordert er sie auf.
Dann habe ich angefangen mitzumachen. Jedes Mal, wenn ein Verein irgendeine Aktion organisiert hat, war ich dabei. Aber ich wollte nirgendwo Mitglied werden. Ich war extrem in meiner Anti-System-Haltung. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass man die Welt alleine nicht ändern kann. Am Anfang war ich ein bisschen der Don Quixote, aber dann habe ich mir gesagt, dass das so nicht funktionieren wird. Und das stimmt.
Hussein Hamdi schließt sich zunächst einem Recycling-Projekt an, das in einigen Stadtteilen von Tunis getrennten Hausmüll abholt. Aus dem Verkaufserlös der Wertstoffe werden Umweltprojekte an Grundschulen finanziert. Bald wird er Vorsitzender von Tunisie Recyclage und macht die Organisation über die Hauptstadt hinaus bekannt. Er gründet 3 weitere Vereine mit, jeder mit einem anderen Schwerpunkt. Lobbyarbeit für Klimathemen, Reinigung des öffentlichen Raumes und eben die Aufforstung. Alle 4 sind sie miteinander vernetzt, koordinieren ihre Aktionen und greifen sich gegenseitig unter die Arme. Viele Freiwillige sind in mehreren Vereinen Mitglied. Eine große Familie, seine Kinder, wie Hussein sie nennt.
Die jungen Leute haben von Anfang an mich geglaubt. Sie vertrauen uns, weil wir so beharrlich sind.
Sie sei seit November mit dabei, erzählt Dora Khabri, die Elektrotechnik studiert. Freunde von ihr, die Hussein kennen, hatten sie einmal mitgenommen. Seitdem komme sie jedes Wochenende, denn die Aufforstung sei eine wichtige Sache, von der sie genauso profitiere wie ihre Mitmenschen. Einige Meter weiter, an einem abschüssigen Teil der Bergkuppe, knien Aida und Belhassen. Sie wechseln sich ab beim Löchergraben und Pflanzen. Seit 5 Jahren machen sie schon mit. Heute sind die Setzlinge klein. 20 auf 20 Zentimeter reichen für die Löcher daher aus, erklärt Belhassen, als er eine kleine Akazie in den Boden setzt und vorsichtig die Erde andrückt. Doch damit sei es nicht getan. Im Sommer müssten sie die jungen Pflanzen gießen und überprüfen, ob sie angegangen sind. Und nach einigen Jahren könnte man dann zurückkommen und unter den eigenen Bäumen campen. Der einst so anarchistisch eingestellte Hussein Hamdi arbeitet inzwischen bei der Aufforstung eng mit den Behörden zusammen. Im Winter hat er als Vorsitzender des Vereins Solly & Green ein Abkommen mit dem Umweltministerium unterschrieben. Allein kann die Forstverwaltung die Arbeit nicht stemmen. Er stimmt mit ihr ab, wo der Verein aktiv wird. Grundsätzlich gilt, sie bepflanzen nur Orte, die sich nach Waldbränden nicht von selbst regeneriert haben. Und nur heimische Baumsorten, um das Ökosystem nicht durcheinander zu bringen. Zum Beispiel Nadelbäume wie Pinien, Akazien oder Johannisbrotbäume. Die Setzlinge stammen aus staatlichen Baumschulen. Einen Wald wieder aufzuforsten bedeutet weit mehr, als nur einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 1 Million Menschen leben in Tunesien im oder am Wald. Das sind fast 10% der Bevölkerung und fast die Hälfte der ärmsten Bevölkerungsschicht, rechnet Hussein Hamdi vor. Sie wollen daher die lokale Bevölkerung mit einbinden und nachhaltige Entwicklung fördern. Zum Beispiel, indem sie mit den umliegenden Schulen arbeiten oder Kräuter für die Honigproduktion mit anpflanzen.
On veut bien après concevoir un modèle dans la forêt tunisienne qui vraiment qui garantit donc une vie digne.
Wir wollen den Anwohnern ein Leben in Würde garantieren. Ein Modell, das die Menschen nicht dazu drängt, die ländlichen Gegenden zu verlassen, um dann in Tunis einen Job im Billiglohnsektor zu suchen. Wir wollen Vermögen schaffen, direkt bei den Menschen. Die Wiederaufforstung hat natürlich einen ökologischen Aspekt, den Schutz des Bodens, die Anpassung an den Klimawandel, aber eben auch einen wirtschaftlichen. Deshalb muss der Wald, muss der Umweltschutz eine Säule der Entwicklung sein. Zum Beispiel, ein Johannesbrotbaum bringt in 10 Jahren einen Gewinn von 800 bis 1000 Dinar. Wir bereiten gerade ein Projekt mit 25 Hektar Bäumen vor. 25 Hektar, das bedeutet 25.000 Johannesbrotbäume. Das sind ungefähr 25 Millionen Dinar Gewinn für die Region. Und da ist der Honig noch gar nicht mit eingerechnet, sondern nur die Früchte und die Samen.
Wie eng wirtschaftliche und ökologische Probleme in Tunesien zusammenhängen, wird Houssem Hamdi bei seinem jüngsten Abenteuer täglich vor Augen geführt. Ein Dokumentarfilm. 1300 Kilometer, heißt er. Dafür wandert und trampt er, begleitet von einem Kamerateam, im Dezember 2021 die 1300 Kilometer lange tunesische Küste von der libyschen bis zur algerischen Grenze entlang. Er sammelt Müll am Strand ein, dokumentiert illegale Einleitung von Abwässern ins Meer, besucht ein Projekt zum Schutz von Meeresschildkröten. An jedem Ort, an dem er Halt macht, will er damit auf Umweltprobleme in Tunesien aufmerksam machen.
Ich hatte eigentlich gar nicht daran gedacht, daraus einen Dokumentarfilm zu machen. Ich wollte nur einen kleinen Blog schreiben. Ich habe also das Medium Film entdeckt. Es war ganz anders, als wenn man allein spontan eine Situation erlebt. Ich hatte mir das so nicht vorgestellt. Ich bin zwar der rote Faden in der Geschichte, aber wir wollten ja auch etwas erzählen über die Menschen, die ich getroffen habe, die Aktivisten. Und gleichzeitig wollte ich diese Momente voll erleben. Es war nicht leicht, das alles in Einklang zu bringen. Auf einmal muss man ans Bild denken, an die Technik. Ich glaube, das Team hat am Anfang etwas unter mir gelitten.
Auch Monate später noch wirkt bei Houssem Hamdi nach, was er bei seiner Reise gesehen und erlebt hat.
Während des Filmens war ich eigentlich die ganze Zeit deprimiert. Selbst als wir fertig gedreht hatten, ging es mir schlecht. Vorher habe ich die Probleme jeweils einzeln gesehen. Durch den Film ist mir klar geworden, wie sie alle miteinander verbunden sind. Die Aussichten sind wirklich schlecht. Wenn wir so weitermachen, hat die nächste Generation gar nichts mehr. Das ist jetzt 3 Monate her und es lässt mich immer noch nicht los. Das hat wirklich Spuren hinterlassen.
Erschöpft und unrasiert kommt Houssem, immer noch begleitet von einem Kamerateam, am 2. Januar in Tabarka, an der Grenze zu Algerien, an. Eine Kleinstadt, in der im Sommer viele tunesische und algerische Familien Urlaub machen. Einen Monat war Houssem unterwegs. Das Team dreht noch einige letzte Szenen. Der Strand ist fast menschenleer, aber dreckig. Im Sand liegen verrostete Getränkedosen, zerschlissene Plastiktüten, ein alter Reifen. Dort erwartet eine Gruppe Freiwilliger Houssem zu einer letzten Strandsäuberungsaktion. In Windeseile ist der rund 200 Meter lange Strandabschnitt sauber. Der Müll fein säuberlich in Tüten verpackt, die nun in einer Reihe darauf warten, von der Müllabfuhr abgeholt und entsorgt zu werden. Zeit für Houssem Hamdi, eine erste Bilanz dieses letzten Filmmonats zu ziehen.
Ich bin mehr als zuvor überzeugt davon, dass die Situation verheerend ist, dass ich mich noch stärker engagieren muss. Es schmerzt und die Erschöpfung ist groß. Aber ich muss, persönlich und mit dem Team, über unseren Aktivismus nachdenken. Vielleicht müssen wir aggressiver vorgehen. Denn die Missstände sind enorm und alle haben ihren Anteil daran. Die Industriellen, die das Geld haben, der Staat, aber auch die normalen Menschen. Denn die haben auch eine Verantwortung.
Wenn der Dreh vorbei sei, wolle er sich ein bisschen erholen, Zeit mit seiner Familie verbringen. Die hat sich extra aus Beja auf den Weg gemacht, um Hussein am Ende der 1300 Kilometer zu empfangen. Husseins Eltern hatten die Unternehmung ihres Sohnes auf den sozialen Medien verfolgt. Jeden Abend versicherten sie sich, dass er gut am Etappenziel angekommen sei, erzählt seine Mutter. Heute am letzten Tag seiner Reise sei sie glücklich, aber auch beruhigt, dass es nun vorbei ist. Denn wie jede Mutter habe sie sich bei allem Stolz auf ihn auch Sorgen gemacht. Hoffentlich hätten sie ihn so erzogen, wie es sich gehört, meint Husseins Vater. Sein Sohn habe einen ganz eigenen Weg eingeschlagen, den, die Umwelt und die Zukunft kommender Generationen zu schützen.
Meine Eltern sind einerseits sehr stolz auf mich und das tut mir gut. Andererseits sind sie, wie alle tunesischen Eltern, auch ein bisschen traditionell. Sie nehmen manche Dinge anders wahr. Für viele Eltern ist eine gute Investitionsrendite ihrer Erziehung ein guter Job, ein Auto, eine Frau, Kinder. Ich will das nicht schlecht reden, aber das war nicht meine Wahl. Man entscheidet das ja nicht unbedingt. Solche Dinge ergeben sich im Laufe des Lebens. Vielleicht haben sie auch nicht Unrecht und ich müsste ein bisschen langsamer machen. Ein bisschen das Leben genießen und an mich selbst denken. Aber ich bin glücklich und das ist die Rendite ihrer Erziehung. Und ich freue mich, dass sie das inzwischen verstehen.
Was sie ihm mitgegeben haben, sei vor allem Beharrlichkeit, ihr Durchhaltevermögen, selbst in schwierigen Zeiten. Der Vater war Arabischlehrer, die Mutter Labortechnikerin in einer Mittelschule. Wenn er als Kind nicht gerade im Wald spielte, verbrachte Husseim seine Zeit zwischen Büchern oder mit Experimenten aus Chemikalien, die seine Mutter manchmal aus dem Labor der Schule mitbrachte. Die gingen zwar oft schief, aber es waren kleine Fluchten aus einem eng gefassten Lebensweg, den die tunesische Diktatur den Jugendlichen vorgab. Anders als für die Generation seiner Eltern war ein sozialer Aufstieg in den 90er und 2000er Jahren kaum noch möglich, zumal wenn man vom Land kam.
Es wird dir immer wieder klargemacht, dass du, junger Mann aus Beja, vom Land, dass du kein Wissenschaftler sein kannst, dass du nicht reisen kannst, dass du keine Abenteuer erleben kannst, dich nicht engagieren kannst, dass all das unmöglich ist in diesem politischen System.
Nach dem Abitur entscheidet sich Husseim in Tunis Informatik zu studieren. Neben dem Studium arbeitet er als Kellner oder in Callcentern, denn von den 100 Dinar, die ihm die Familie monatlich zur Verfügung stellen kann, ist in der Hauptstadt bis Mitte des Monats nichts mehr übrig. Eigentlich würde er damals gerne Film oder Journalismus studieren.
Das war nicht nur mein Problem, sondern das einer ganzen Generation. Man hat uns die Flügel gestürzt und dann sagt dir die Gesellschaft, das sind die Wege zum Erfolg. Entweder du wirst Fußballspieler und verdienst eine Menge Kohle oder du studierst und wirst Arzt und verdienst ebenfalls viel Geld.
Informatik ist die dritte Option für seine Generation, die gute Berufsaussichten verspricht. Eine Entscheidung, die Husseim heute nicht bereut, aber die er damals auch nicht aus Überzeugung trifft.
Dass ich Informatiker bin, erlaubt mir auch, mich für den Umweltschutz zu engagieren. Denn einen guten Job zu haben, macht mich unabhängig. Ich kann Botschaftern, Geldgebern sagen, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, dass ich ihr Geld nicht brauche und ihre Projekte nicht umsetzen will.
Immer wieder denkt Husseim vor der Revolution von 2011 darüber nach, Tunesien zu verlassen. Seit einigen Jahren war er immer wieder gereist, mit der Frage im Hinterkopf, wie wohl ein Leben im Ausland aussehen könnte.
In meiner Heimatstadt überwintern oft die Störche. Ich bin ein bisschen wie Sie. Ich habe hier nach 2011 meinen Bezugspunkt gefunden. Ich gehe gerne weg, überall in die Welt hin, um wieder hierher zurückzukommen. Wir müssen hier kämpfen.
Die Revolution, der politische Umbruch in Tunesien im Winter 2010-2011 machten ihm zunächst Angst, gibt Hussein Hamdi heute zu. Angst davor, was passiert, wenn das System zusammenbricht, wenn vielleicht radikale Islamisten an die Macht kommen sollten. Doch diese Zeit des sogenannten arabischen Frühlings war auch eine Befreiung.
2011 hat uns die Schlüssel zu unserem Schicksal in die Hand gedrückt. Macht was draus. Wenn es 2011 nicht gegeben hätte, wäre ich nie Aktivist geworden. Und ich danke allen, die dazu beigetragen haben. Es hat uns wirklich befreit. Auch wenn wir mehr als 10 Jahre später immer noch Probleme haben. Und auch wenn die Situation gerade wieder sehr unklar ist. Aber 2011 hat mir erlaubt, mich zu entdecken. Das gilt für viele junge Leute. Es hat uns die Hoffnung gegeben, dass sich in diesem Land etwas ändern kann. Wir haben es sehr teuer bezahlt. Wir tun es immer noch. Und vielleicht wird es auch in Zukunft seinen Preis haben. Aber es war eine gute Gelegenheit, die leider viele Tunesier nicht genutzt haben.
Die kommenden Jahre sind alles andere als einfach für Hussein. Seine Touren in fremde Länder mit Zelt und Rucksack, selten typische Touristendestinationen, und sein Aktivismus bescheren ihm Probleme mit der Polizei. Er wird als sogenannter S-17 eingestuft. Eine Sicherheitsklassifizierung, die eigentlich nur auf Terroristen angewandt werden soll. Die Folgen? Probleme am Flughafen, selbst bei Geschäftsreisen. Wenn er im Sammeltaxi kontrolliert wird, zieht die Polizei ihn raus. Immer wieder wird er befragt, ohne den genauen Grund zu kennen. Er macht Ärger, auf Facebook, in Talkshows im Fernsehen. Irgendwann wird die Einstufung zurückgenommen. Ebenfalls ohne, dass er die genauen Hintergründe kennt. Doch die Revolution erlaubt ihm auch, Träume aus Schulzeiten doch noch anzugehen. Seit einigen Jahren ist er Co-Moderator einer wöchentlichen Radiosendung zu Umweltfragen. Der Dokumentarfilm 1300 Kilometer ist gerade im Schnitt. Er hofft, dass er im Herbst beim Filmfestival von Tunis ausgewählt wird und dort Premiere feiern kann. Auf der Bergkette von Kha El Mela haben Hussein Hamdi und die Freiwilligen am Ende mehr als die angepeilten 5000 Setzlinge gepflanzt. Ein kleiner Erfolg, ein weiteres Etappenziel, auch wenn sie von den 12 Millionen Bäumen noch weit entfernt sind.